ARD.
Wir gehen heute mal in die Innenstadt oder mitten rein ins Dorf und schauen mal, was so los ist und was man vielleicht noch tun kann. Ich bin Jan Kummer und freue mich, dass Sie dabei sind bei unserer neuen Ausgabe. Diesen Podcast, den gibt es übrigens immer dienstags in der ARD Audiothek und bei vielen Streaming-Anbietern.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Im Studio sind Henrike Terheiden von Wir gestalten Dresden. Das ist der Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Dann ist bei uns Nico Dittmann, Bürgermeister von Thalheim im Erzgebirge. Schönen guten Abend.
Glück auf.
Und Ronny Rühle, Einzelhandelsunternehmer und Stadtimpulsgeber aus Großenhain. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
So, da lassen Sie uns doch gleich mal einsteigen in die Diskussion. Lassen Sie uns erstmal über die Ursachen reden, warum viele Dorfkerne, viele Innenstädte, viele Stadtzentren oder Stadtzentren auch so ein bisschen zeitweise zumindest oder auch ganz verödet sind oder erscheinen. Also es tauchen ja da immer wieder so bestimmte Faktoren auf. Da haben wir zum einen Ladensterben durch Onlinehandel zum Beispiel. Dann haben wir Kneipensterben durch verändertes Konsumverhalten aufgrund hoher Preise oder auch, weil Nachfolger einfach fehlen, die Kneipen zu übernehmen. Onlinehandel, der das Ladensterben mit vorantreibt, hohe Mieten, teure, oft fehlende Parkplätze auch, Einkaufszentren auf der grünen Wiese, mangelndes Sicherheitsgefühl und auch wenige oder keine oder vielleicht auch die falschen Kulturangebote sind auch immer so Fakten, die mir bei der Recherche untergekommen sind und natürlich auch der demografische Wandel generell. Wie sehen Sie das? Ich würde jetzt mal anfangen gleich bei Herrn Dittmann in Thalheim. Das ist heute unser kleinster Ort sozusagen, den er repräsentiert, ungefähr 6000 Einwohner. Ne? Wie sehen Sie das Problem und was sind Faktoren bei Ihnen?
Also das sind wirklich viele, viele Themen, die Sie gerade angesprochen haben. Und das trifft alles schon den Kern. Das ist irgendwie eine Mischung aus allem. Und jeder Ort ist ja auch ein Stück weit unterschiedlich. Bei uns gibt es kostenlose Parkplätze in der ganzen Stadt. Und zum Glück auch noch ein paar Einzelhandelsläden, also ein paar über 30, um genau zu sein. Und da haben wir echt Glück, weil damit entsteht Leben im Ort. Da ist daneben eine Eisdiele entstanden, das heißt, man geht einkaufen, dann auch in der Eisdiele, was jetzt im Winter ein Glühwein und Kaffee ist, und dann begegnet man auch Menschen. Und aber wie das tatsächlich gelingen kann, das ist echt von Ort zu Ort unterschiedlich. Und wir haben wirklich das Glück, dass die Menschen auch so ein Stück weit lieber noch in Thalheim einkaufen als online. Wir sagen das auch immer, weil oft ja die Diskussion kommt, liebe Stadtverwaltung, du musst mal etwas tun. Bürgermeister, kümmere dich mal, dass die Läden aufmachen, dass ein kulturelles Angebot da ist. Und wir sagen dann, so ganz banal nach dem Motto, machen statt meckern, ihr seid dafür zuständig, dass im Ort Läden da sind. Denn ihr müsst ja dort einkaufen, gar nicht alles der Bürgermeister oder die Stadtverwaltung machen und die Läden retten, sondern die Menschen müssen ein Stück weit das Gefühl haben, dass sie etwas vor Ort gestalten können. Ob es jetzt Einkaufen ist, ob es ein Kulturangebot ist, ob es einfach das Mitmachen, das Gestalten des Ortes an sich ist. Und wenn dieses Gefühl da ist, glaube ich, gelingt es auch, dass die Orte lebendig sind, bleiben und vielleicht auch ein Stück weit wieder werden, wo es vielleicht jetzt aktuell nicht so ist.
Also Thema Bürgerbeteiligung auch und Eigenverantwortung dann.
Also Bürgerbeteiligung ist ja so ein großer Begriff, da wird ja versucht, alles drunter zusammenzufassen. Ja. Aber ja, die Menschen selbst sind für die Stadtgestaltung oder für die Dorfgestaltung zuständig. Und das betrifft ja alles, vom täglichen Einkaufen bis zum Mitmachen beim Saubermachen, ob das jetzt der Reinigungssatzung ist oder ob es halt auch einfach mal ein Kulturangebot oder Vereinsleben ist. Also das muss den Leuten klar sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, vor allem auch bei uns in Thalheim.
Ein bisschen größer ist Großenhain. Herr Rühle, welche Faktoren würden Sie sagen, sind von denen, die ich jetzt genannt habe, oder vielleicht haben Sie auch noch ein paar andere, die wichtigsten in dieser Situation, was so vielleicht die mangelnde Attraktivität eines Stadtzentrums bedingt bei Ihnen?
Ich müsste erstmal eine Lanze brechen für Großenhain. Also sicherlich ist in meiner Heimatstadt nie alles optimal gelaufen, aber es sind viele Faktoren, die sich im Rückblick, also im zeitlichen Rückblick, als richtig entschieden oder bewiesen haben, gemacht wurden. Es ist zum Beispiel Anfang der 90er Jahre die Entscheidung getroffen worden seitens der Stadtverwaltung oder der Stadtfeder, dass außerhalb des Stadtzentrums kein einzelhandelsrelevantes Einkaufszentrum entsteht. Also zumindest innenstadtrelevanter Einzelhandel. Das ist damals, da hat es natürlich auch Gegenstimmen gegeben, beziehungsweise Menschen, die gesagt haben, warum, wir brauchen das. Es hat sich aber im Laufe der Zeit gezeigt, dass das eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Sargnagel gewesen ist, der nicht eingeschlagen worden ist, weil dadurch die Innenstadt einzelhandelsrelevant nie ausgehöhlt wurde. Weiterhin ist bisher keine Umgehungsstraße gebaut worden, was sich in vielen Städten auf den ersten Blick erstmal als was Positives entwickelt, weil die Stadt wird ja beruhigt. Aber Städte leben eben nie von Beruhigung, sondern sie leben vom Leben. Dass dort Schwerkraftverkehr gegebenenfalls umgeleitet werden sollte, das steht außer Frage. Aber alles, und das ist ja auch mein Slogan, Städte leben eigentlich davon, dass Anlässe für den Besuch geschaffen werden. Ne? Und das ist eben sehr vielfältig. Und der Einzelhandel ist bisher eine tragende Säule in Städten gewesen. Ja? Also wir reden beim Textileinzelhandel ungefähr zwischen 50 und über 60%, je nach Stadtgröße, ob es sich da um ein Unter-, Mittel- oder Oberzentrum handelt. Und das ist natürlich, wie mein Vorredner schon gesagt hat, es ist eben ein bunter Strauß von Thematiken, die eben ineinandergreifen und die eigentlich dazu führen, dass die Innenstädte eine Entwicklung nehmen, wie sie eben zum Teil nehmen. Aber ich denke, was das Thema Onlinehandel angeht, ich will bloß mal eine Zahl nennen, weil ja viele, also ich bin unter anderem Dozent an der Dualen Hochschule in Dresden und frage meine Studenten jetzt im Erstsemester und lasse einfach mal schätzen, wie viel Prozent vom Einzelhandel werden in Deutschland online bewegt. Ja, und da kommen Zahlen raus zwischen 50 und 70%. Ja, 50 bis 70% werden nach deren Dafürhalten im Onlinehandel bewegt. Und da sage ich immer, klassischer Fall von selektiver Wahrnehmung. Es sind 13%. Ja, und diese Zahl hat sich seit Corona hat natürlich einen starken Ausschlag gegeben, aufgrund dessen, dass ja die Geschäfte, viele Geschäfte zwangsgeschlossen waren. Diese Zahl hat sich nicht wesentlich verändert. Aber es gibt branchenabhängig extreme Abweichungen. Da ist eben, und darauf will ich nochmal sozusagen zurückkommen, der Mode-, Textil-, Schuheinzelhandel extrem betroffen, weil eben der Online-Anteil relativ hoch ist. Lebensmitteleinzelhandel reden wir von circa 4%. So, dadurch, dass diese Geschäfte so massiv betroffen sind, sterben natürlich viele dieser Geschäfte in den Innenstädten. Und das ist sozusagen das Bild, was sich uns als Konsument, als Bürger, als Besucher im Prinzip zeigt. Ja? Und das ist eben sozusagen jetzt so die spannende Frage, was mache ich damit? Ja, weil die Menschen, und das, Sie hatten das angesprochen mit dem Public Viewing, die Menschen wollen in Städte. Die Menschen wollen Veranstaltungen nie unbedingt auf der grünen Wiese. Ja. Die wollen im Prinzip, ich sag mal, ein Innenstadterlebnis, weil es hängt sicherlich auch mit Social Media zusammen. Sie wollen Bilder, ja, und nie auf einem, ich sag mal, asphaltierten Parkplatz, sondern die wollen eine Kirche im Hintergrund oder ein Rathaus oder eine tolle Fassade. Ja. Und das spielt eben bei den Menschen eine ganz große Rolle. Aber eine Stadt ist schon seit jeher, wir kennen diesen Marktplatzgedanken, seit jeher Treffpunkt für Menschen. Ja, aus verschiedensten Anlässen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn eben die Städte, und da muss ich auch ganz klar sagen, nur den Finger auf die Kommunen oder auf die Verwaltung sozusagen zu richten, das ist einfach zu wenig, weil es ist nie Aufgabe der Kommunen, wie es mein Vorredner gesagt hat, für Einzelhandel zu sorgen oder für Gastronomie oder für Kultur. Sie müssen ermöglichen, aber definitiv muss es Macher geben, die es letztendlich auch umsetzen. Ja? Und das ist eben so eine Win-Win-Situation. Mein Credo ist, es muss Ermöglicher geben und es muss Macher geben. Und das ergibt eine Synergie. Das eine reicht nie und das andere reicht ganz genauso nie.
So, und so eine Ermöglicherin oder so eine Macherin haben wir ja auch heute hier, Frau Terheiden von Wir gestalten Dresden. Es muss jemand machen, auch gerade was kulturelle Angebote angeht. Da sind Sie ja jetzt im Spiel sozusagen. Wie sehen Sie das erstmal für Dresden jetzt, diese ganze Situation mit den Faktoren, die ich gerade genannt habe? Trifft uns das auch oder sind das ganz andere Probleme, die wir hier haben? Also ich sehe es auf der Wilsdorfer Straße zum Beispiel, ganz viel Leerstand.
Also viele Dinge treffen uns in jedem Fall genauso. Und ich glaube, das, was jetzt eben ja auch schon an vielen Punkten auftauchte, es geht ganz viel um Identifikation. Also was ist das eigentlich, dieser Begriff des Zentrums? Und je größer die Stadt ist, desto mehr, ich nenne es mal Inseln, gibt es natürlich auch, die dann eben ja auch leider dadurch entstehen, dass unterschiedliche Mieten und unterschiedliche Mietpreise sehr dafür sorgen, dass Menschen an unterschiedlichen Orten so geklustert leben. Und dass diese Idee, je größer die Stadt ist, von so einem Zentrum, in dem alle zusammenkommen und mit dem sich alle gemeinsam identifizieren, natürlich immer weiter auch in die Ferne rückt. Und das ist eine Herausforderung, mit der Großstädte eben konfrontiert sind, wenn es um dieses Innenstadtbild geht. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass wir diese vollen Einkaufsmeilen am Samstag haben, die dann ab 20 Uhr leergefegt sind. Mhm. Und da spielt natürlich, Stichwort Mieten habe ich schon erwähnt, da spielt die Immobilienbranche eine ganz große Rolle und auch die Funktionsweisen des Kapitalismus, also die man dann eben auch an den großen Einkaufszentren ja auch ablesen kann, dass, wenn es profitabel ist, eine Immobilie leer stehen zu lassen, weil auf die Frage, wem gehört diese Immobilie eigentlich, jemand in Bayern zum Beispiel die Hand hebt und Steuervorteile davon entstehen, wenn diese Immobilie leer steht, anstatt dass kreative Menschen sie zum Beispiel zwischennutzen könnten. Mhm. Was ja, wenn man es mit einfach Menschenverstand betrachten würde, man denken würde, es ist immer besser, wenn etwas in der Immobilie stattfindet. Aber rein rechnerisch geht das eben leider nicht auf, sodass wir eben dann diese Situation haben, dass es sich eher rechnet, die Immobilie leer stehen zu lassen, als sie eben innovativ zu nutzen. Und wir haben jetzt in Kooperation mit der Landeshauptstadt, mit diesem Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, 2 Jahre lang mit über 30 verschiedenen Nutzungskonzepten wirklich viel versucht, wie viele unterschiedliche Projekte man umsetzen kann, wie viele Nutzungsmöglichkeiten es gibt, auch welche unterschiedlichen Demografien man mit unterschiedlichen Konzepten ansprechen kann. Das haben wir gemacht in 2 Räumen, einmal auf der Hauptstraße, der auch ein total spannender Ort ist für diese Frage, was ist Innenstadt, was ist Zentrum, was bedeutet dieses Wir? Und einem Raum auf der Wilsdruffer Straße und mit der Newcomer-Hütte auf dem Striezelmarkt und auch auf dem Herbst- und Frühjahrsmarkt. Mhm. Und wir haben ganz, ganz spannende Ergebnisse da herausziehen können. Und leider ist aber das Projekt jetzt vorbei. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt. Das sind dann 2-jährige Fördermittel.
Ja.
Und da schließt sich dann der Kreis.
Kommen wir auf alle Fälle heute nochmal drauf zu sprechen, wie man sozusagen nicht nur irgendwelche schicken Eintagsfliegen schafft, sondern wie man so Dinge vielleicht auch verstetigen könnte. Und wir wollen jetzt nochmal die Faktoren, die wir schon ein bisschen angerissen haben, die also so ein bisschen vielleicht auch eine Unattraktivität, aber auch eine Attraktivität bedeuten könnten für die Innenstädte und Dorfkerne, ein bisschen auseinanderklamüsern noch. Lassen Sie uns noch ganz kurz mit über den Handel sprechen. Herr Rühle hat es schon mal ein bisschen angedeutet, dass das der Einzelhandel ganz wichtig ist, gerade so für die Innenstädte, und dass der Onlinehandel jetzt gar nicht so den großen Anteil ausmacht. Wie sieht das eigentlich aus in Sachen Zusammenwirken von Einzelhandel, stationärem Einzelhandel und Onlinehandel? Sind da, also in Großenhain jetzt bei Ihnen gesprochen, die Händler schon auf dem Stand, dass sie sagen, jawohl, ich brauche beide Beine?
Die Frage stellt, also prinzipiell gesagt, die Frage stellt sich aus Sicht des Kunden überhaupt nie. Der Kunde unterscheidet mittlerweile, gerade was Informationsverhalten angeht, nicht mehr nach stationär oder online. Er ist eigentlich hybrid unterwegs. Er will jederzeit informiert sein, er will recherchieren, er will schauen, er will sich informieren, er will Entertainment. Und das macht er eben zu Hause auf der Couch, das macht er, wenn er im Auto natürlich nur auf dem Beifahrersitz sitzt, das macht er, wenn er in der Bahn sitzt, das macht er in der Schule überall. Und die Krux ist eigentlich, wenn Einzelhandelsgeschäfte jetzt zukünftig online nicht relevant sind, beziehungsweise es geht nie darum, alleine einen Online-Shop zu betreiben oder auf irgendwelchen Plattformen zu verkaufen, aber zumindest eine gut gepflegte Online-Präsenz hat, sei es Social Media, eine gute Homepage, dann ist das schon mal ein Fund, mit dem er wuchern kann, weil eben der Konsument oder der Kunde, der potenzielle Kunde, ihn überhaupt wahrnimmt. Weil das nächste Problem ist, und das merke ich eben auch im Gespräch mit den jungen Menschen, die Handel studieren, Innenstädte haben leider für die nicht mehr diese Riesenrelevanz, gerade was Einzelhandel angeht, wie es in meiner Jugend oder ich sage jetzt mal als junger Erwachsener war. Ja, da war Shopping für viele Menschen, Frauen oftmals noch ein Highlight. Ja, man ist in die Stadt gegangen, man ist bummeln gegangen, man ist durch die Geschäfte gegangen und das hat sich eben stark gewandelt. Das heißt, die Kundin, der Kunde ist nicht mehr so stark in den Städten unterwegs. Er muss aber trotzdem über die Stadt informiert sein. Und wenn er das nie ist, dann wird er das eine oder andere verpennen, ja, und im Prinzip am Ende überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und letztendlich ist es natürlich immer ein Kampf um die Wahrnehmung bei den Kunden. Wenn ich nie präsent bin, wenn ich im Prinzip, ich sage jetzt mal digital, im digitalen Raum nie erreichbar bin, dann schwebe ich irgendwann unterm Radar und das ist ein großes Problem, was eben auch für die Innenstädte einhergeht und eben Bilder, die von mir aus Social Media oder auf Social Media produziert werden und die eben sozusagen aus den Innenstädten gesendet werden. Ja, das mag jetzt banal klingen, aber es ist trotzdem ein Signal, was die Kunden oder die Menschen, die Konsumenten aufnehmen. Ja.
Also könnte man vielleicht auch sagen, dass da vielleicht so ein Vernetzungsgedanke eine Rolle spielen könnte, so in Sachen lokale Apps oder Plattformen auch, in Sachen Sichtbarkeit?
Wie bei allen Fragen, es gibt keine einfachen Antworten. Ja. Es ist eben wirklich ein sehr komplexes Thema, ähnlich wie in der Politik, so diese Schwarz-Weiß-Schublade oder diese Schwarz-Weiß-Antworten oder diese Schubladen, die gibt es leider nie. Es gibt halt Projekte, unter anderem in Großenhain, da ist der Kontakt durch den City Manager aufgenommen worden mit einer Plattform, also eine recht, muss ich sagen, einzelhandelsfreundliche Plattform, die angeboten hat, stellt eure Produkte, also einfach jetzt mal so als Beispiel, stellt eure Produkte bei uns auf die Plattform, die werden bundesweit vermarktet und ihr könnt die verkaufen. Klingt natürlich toll. Ja, dieser Flaschenhals ist allerdings, dass viele Einzelhändler entweder nie über das Know-how oder aber über die technischen Möglichkeiten verfügen, um letztendlich sich an diese Plattform anzudocken. Ja? Und dort ist schon das große Problem da. Es hängt letztendlich immer von dem, wie man es auch sagt, Einzelhändler von dem Einzelnen ab. Dieser Vernetzungsgedanke ist sicherlich smart, aber Einzelhändler sind eben, nennen sich Einzelhändler, weil sie einzeln handeln. Ja, so, und jetzt könnte man sagen, man schließt sich zusammen, was viele Städte und Gemeinden oder viele Einzelhändler oder Gewerbetreibende auch machen. Aber trotzdem ist es recht schwierig, dann gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen, wo jeder das sozusagen akzeptieren muss. Ja? Er kann immer noch frei entscheiden. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil von Einkaufszentren in Innenstädten, in großen Innenstädten. Dort gibt es eben eine Öffnungszeitenpflicht, ja, was ein großes, vielleicht kommen wir da noch drauf, was ein großes Thema ist. Da muss eben täglich Kernöffnungszeit 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet werden. Es gibt im Prinzip bestimmte Betreiberpflichten, es gibt bestimmte Auflagen, was die Werbetätigkeit angeht und so weiter. Und das macht diese Einkaufszentren nur extrem stark. In der Innenstadt, ja, das sind alles Individualisten, da wird im Prinzip Montag mal aufgemacht, dann wird mittags zugemacht. Und für den Kunden ist das natürlich keine große Verlässlichkeit, das muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen stimmen die Kunden eben dann letztendlich mit den Füßen ab und sagen, ja.
Also verlässliche Öffnungszeiten wären so ein Thema.
Das ist ein Riesenthema.
Weil ja. Wir gerade über Öffnungszeiten, längere Öffnungszeiten, so wie in Südeuropa, wäre das auch eine Möglichkeit oder ist das eher überbewertet hier bei uns?
Also überbewertet würde ich sagen, zum Teil ja, aber auf der anderen Seite ist es mittlerweile, wir haben einen ganz großen Engpass, ja, einerseits die Demografie, die schlägt sich besonders in den Inhaber geführten Geschäften, die eben meistens sich nach der Wende gegründet haben. Die kommen jetzt sozusagen in ihr verdientes Rentenalter. Die finden oftmals, nie alle, aber oftmals keine Nachfolger. Und weil die Kinder, wenn sie Kinder haben, sagen, das, was meine Eltern gemacht haben, jeden Tag 10 bis 12 Stunden arbeiten, Montag bis Sonnabend, dann am Wochenende vielleicht noch die Buchhaltung und irgendwelche Bestellungen zu erledigen, darauf haben wir keinen Bock. Ja? Und ansonsten ist es so, dass der Einzelhandel natürlich mittlerweile und aus verschiedensten Gründen, ich will das jetzt so ehrlich gesagt und nie weiter kommentieren, aus verschiedensten Gründen definitiv nicht mehr die Attraktivität besitzt, wie er sie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren hatte. Das heißt, wir sind eigentlich als Einzelhändler schon froh, wenn wir einigermaßen reguläre Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9.30 Uhr, 10 Uhr bis 18 Uhr realisieren können, ja, um die Kunden zu empfangen. Mhm. Und darüber hinaus wird es eben dann schwierig. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, dass an einem Samstag, also Samstage sind, wir reden immer von Umsatz je Stunde, sind extrem starke Tage. Da wird in einer relativ kurzen Zeit ein hoher Stundenumsatz erreicht. Aber viele Geschäfte schließen eben in diesen Kleinstädten 12 Uhr. Und das ist eben für den Durchschnitt der Kunden, muss man ganz klar sagen, unattraktiv, weil sie wollen nie nur zum Shopping in die Stadt, das wird sicherlich auch mitgenommen, aber sie wollen natürlich auch noch andere Dinge erledigen, wollen vielleicht mal einen Kaffee trinken und so weiter. So, und dann ist aber der Einzelhandel, der Frequenzbringer, der ist einfach abgeschnitten. Und dann wird sich auch ein Kaffee wahrscheinlich nicht mehr rentieren, weil einfach keine Grundfrequenz mehr in der Stadt ist. Ja, es greift eben wirklich ineinander. Deswegen fällt mir es auch schwer, jetzt sozusagen auf Ihre Antwort da auch so eine einfache Antwort zu finden und zu sagen.
Müssen Sie ja nicht.
Ja.
Herr Dittmann hatte sich gemeldet.
Also sehr spannend. In so einer Kleinstadt wie Thalheim ist Vertrauen und Vernetzung untereinander ganz wichtig. Deshalb haben wir als Stadt vorhin sind ja die Begriffe Möglichmacherinnen und Möglichmacher und die machen denn sozusagen Gefallen oder Macherinnen und Macher. Und das ist in Thalheim ganz besonders, weil wir als Stadtverwaltung auch so ein bisschen ein Angebot schaffen für unsere Händlerinnen und Händler, die sozusagen neben der Arbeit so bestimmte Veranstaltungen nicht mehr durchführen können. Verkaufsnacht, Osterschoppeln, jetzt Weihnachtsmarkt beispielsweise, da organisieren wir sozusagen verwaltungsseitig so ein bisschen den Rahmen, um den Händlerinnen und Händlern ein bisschen die organisatorische Zusatzarbeit abzunehmen. Und ich muss dazu sagen, in so einem kleinen Ort ist es auch ganz oft, wenn die Öffnungszeiten nicht ganz der Norm entsprechen, weil meistens Inhaber geführt oder man hat jetzt nicht so viele Angestellte, weiß man, wer es ist und man ruft auch mal an, kannst du mir das beiseite legen, ich hole es ab. Denn Handel ist ja auch ein Stück weit eine Synergie zwischen den Kundinnen und Kunden und dem Angebot. Und ich muss halt einfach auch planen, wann ich shoppen gehe. Und das weiß ich, wenn ich in einer kleinen Stadt meine Einkäufe erledige, dass ich das halt nicht, was weiß ich, Donnerstag um 8 bis um 10 mache. Das ist ja auch mal vielleicht ein bisschen übertrieben. Und das ist wichtig. Und das ist bei uns wirklich so, dass wir uns alle untereinander kennen. Und wir haben beispielsweise auch als Stadtverwaltung über ein Förderprogramm für unsere Kommunen, für unsere Angebote im Ort, so ein Gutscheinsystem gefördert, was die Händlerinnen und Händler geschaffen haben, nennt sich Mit-Thalheim. Kann man also eine Thalheim-Card kaufen und die kann in allen Handelseinrichtungen eingelöst werden. Das sorgt halt sozusagen wie für eine kleine innenstädtische Belebung. Das kann man als Gutschein über den Lohn beispielsweise als Arbeitgeber ausgeben. Das machen wir als Stadtverwaltung und so fördern wir auch ein Stück weit das Angebot. Denn die Leute wissen mittlerweile, dass wenn das mal weg ist, das wirklich ausstirbt. Und das ist ja auch ein Stück weit ein Erlebnis. Man kann mal mit der Nachbarin batschen, man trifft mal jemanden vom Fußballverein, mit dem man sich da mal unterhält. Das ist ja das, was das innenstädtische Leben auch ausmacht. Und besonders in so kleinen Kommunen ist es nicht nur die Öffnungszeit, sondern viel mehr. Und das Miteinander macht es bei uns in Thalheim ganz besonders aus. Und ich glaube auch ganz oft in diesem schönen Freistaat. Und das ist das, was wir auch ermöglichen müssen als Verwaltungen. Und da habe ich auch immer so ein bisschen den Appell an den Freistaat, letztendlich, dass er auch die Kommunen finanziell überhaupt in die Lage versetzt, dass wir nicht immer von irgendwelchen Projektförderungen und Fachförderprogrammen abhängig sind, um solche Quartiersmanager beispielsweise oder andere, die das so ein Stück weit in der Verwaltung organisieren sollten, einzustellen, sondern dass wir auch mal selbst in die Lage versetzt werden, Dinge zu gestalten und den Menschen vor Ort das zu ermöglichen. Und das ist halt im Freistaat aktuell in der Lage echt schwierig. Und das ist halt auch der Grund, warum gerade ganz kleine Kommunen, wo das ja im Grunde meistens das Einzige ist, was es noch gibt, Verwaltung und ein paar, die vor Ort sich engagieren und da Gewerbetreibende sind, das ist etwas, was wirklich wichtig ist, sodass sie es möglich machen vor Ort in der Kommune. Das ist bei den ganz Großen, Dresden, Leipzig, je nach Quartier, so, aber vor allem auch in den Kleinkommunen. Das ist ein großer Appell, den wir haben. Das
ist ja auch, was Frau Terheiden vorhin gesagt hat, ne? Mit dem Projekt da an der Hauptstraße. 2 Jahre gefördert und dann weg. Also wie kann man sowas verstetigen? Weil das ist ja auch kontraproduktiv dann, wenn plötzlich vielleicht sehr gut angenommene Dinge plötzlich weg sind, weil Fördergelder fehlen.
Ja, zum Glück haben wir da auch ein paar Positivbeispiele, die wir daraus mitnehmen konnten, gerade aus dem Ort in der Hauptstraße. Und das ist auch ein Punkt, den ich nochmal unterstreichen würde, weil ich glaube, dass dieser Wunsch nach dieser Situation Konsum, also ich gehe irgendwo hin und begegne Menschen, dass der nicht weg ist, aber sich verändert hat durch den Onlinehandel, dass wir eben nicht so sehr mehr losgehen, weil wir brauchen halt jetzt eine neue Hose, sondern wir gehen los, um Menschen zu begegnen. Wir gehen los, um dieses Echte, dieses Offline zu erleben und da auch wirklich auf der Suche nach hochqualitativen Produkten, nach einer neuen Idee, nach einer kleinen Begegnung und eben auch Dingen, die dann im Zweifel auch wieder online vermarktet werden können als Selbstprofilierung in irgendeiner Art und Weise. Also da lässt sich auch so eine Schleife schließen. Aber zum Beispiel hatten wir auf der Hauptstraße den Offline-Shop, der das 2 Jahre in Folge als Zwischennutzung bespielt hat, die Räumlichkeiten.
Können Sie das ganz kurz mal erläutern, was das war?
Das war eine Idee von einer Gruppe und einem Zusammenschluss von KünstlerInnen. Mhm. Also wir haben ja in diesem Gesamtprojekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren eine Reihe von Open Calls gemacht, wo sich Kreative der Stadt bewerben konnten mit Bespielungsideen für 2 leerstehende Räume. Mhm. Und eine Jury hat dann die AkteurInnen dafür ausgewählt und der Offline-Shop war eben eins dieser Ideen. Und die Idee war, Produkte von lokalen KünstlerInnen, Kreativen anzubieten innerhalb dieses Ortes und eben wirklich Wert auf originale Charaktere zu legen, auf tolle einzelne Grafiken, auf Mode, auf kleine Dinge, die es sonst eben von der Stange nicht gibt und die erst auch ihren Glanz erleben, wenn man sie so in die Hand nehmen kann, wenn man davor stehen kann und so dieses, oh, das hat jemand wirklich mit der Hand gemacht und es gibt es nur einmal und ich stehe jetzt davor. Das ist ja so ein Erlebnis, das diese Online-Shopping einfach nicht bietet. Und dieser Offline-Shop hat 2-mal im Laufe dieser 2 Jahre diesen Raum sehr, sehr erfolgreich bespielt und hat jetzt letzte Woche auf der Königsbrücker Straße in dem ehemaligen Fahrradladen einen permanenten Offline-Shop eröffnen können, zusammen mit einem Café und einem Arbeitsbereich im oberen Teil, wo wir eben total froh darüber sind, dass jetzt auf der einen Seite wir den Menschen, die diese Idee hatten, das umzusetzen, über das Programm die Möglichkeit bieten konnten, das mal auszuprobieren, zu gucken, funktioniert das überhaupt? Kommen da Menschen? Können wir Umsätze machen? Können wir den Laden halten? Und auf der anderen Seite eben auch Kreativen, die in und um Dresden arbeiten, auch teilweise sachsenweit, die Möglichkeit bieten, ihre Produkte auch zu verkaufen. Geballt an einem Ort an Interessenten, die eben ganz gezielt wegen dieser Begegnungsmöglichkeit kommen. Und dafür ist die Kultur- und Kreativwirtschaft par excellence geeignet. Und deshalb denke ich, da sollten wir den Fokus drauf legen, wenn wir überlegen, was kommt dann da rein in solche Orte, dass es eben weniger um diese Besorgungen geht.
Aber da habe ich so meine Bedenken. Also ich meine, im großstädtischen Raum funktioniert sowas überhaupt, aber würde das auch in Thalheim zum Beispiel funktionieren? Also ist es ein Weg, den Stil von urbanen Zentren jetzt auch in einer kleinen Stadt oder in einer mittleren Stadt zu kopieren? Oder ist es eher?
Ja, also natürlich, also sehr spannend, Offline-Laden, das nehme ich mal mit. Also das interessiert mich auch. Bei uns sind natürlich andere Themen. Also wir machen die Vernetzung natürlich auch mit den Menschen, die da sind, sind natürlich viel weniger auch in der Dichte, in der Einwohnerdichte. Aber wir haben halt einfach als Stadt dann so ein Angebot geschaffen, Stadtverwaltung, so ein Gewerbestammtisch, wo sich alle Händlerinnen, auch wenn es Einzelkämpferinnen und Kämpfer sind, ein Stück weit trotzdem vernetzen und aufeinander abstimmen. Und wir als Stadt schaffen zum Beispiel unsere Amtsblätter in die Läden, dass die Bürgerinnen und Bürger die dort abholen, weil das ist immer so einmal im Monat das städtische Amtsblatt, der Stadtanzeiger, der ist heiß begehrt und ist so ein Informationsblatt, wo wir so unser Stadtleben vorstellen und so amtliche Handlungen und dann gehen die Leute gleich in die Läden und holen den dort ab, also in die Auslagestellen, also wird das Nützliche mit dem Schönen verbunden. Und dann vernetzt man sich auch, was der eine bietet in Räuchermännel an. Jetzt erste Thalheimer Räucherhäuschen gibt es jetzt beispielsweise. Das wird beim Juwelier nebenan mit angeboten. Dann kommt man ins Gespräch beim Händlerstammtisch. Das zweite Thalheimer Entenrennen soll jetzt nächstes Jahr stattfinden, wo alle eine Tombola anbieten. Der Fußballverein kriegt jeweils einen Gutschein gesponsert von dem Händler, der dann bei der Ziehung wieder hinten drauf steht. Und das wird dann vom Stadtrat vergeben, weil der zufällig Vereinsmitglied ist. Also dieses Großstädtische funktioniert im Kleinen natürlich genauso, nur mit ganz anderen Themen. Und das ist ja die Kunst, dass die Kommunen so unterschiedlich wie wir über 419, also die 419 Kommunen in Sachsen, um genau zu sein, wie unterschiedlich die alle sind, das muss den Menschen vor Ort ermöglicht werden. Und das passiert durch so engagierte Kulturwirtschaft in Großstädten. Bei uns ist es halt ganz pragmatisch, so der Handwerker und die Handwerkerin oder halt auch einfach die Händlerin. Und das muss vor Ort funktionieren. Und die Menschen die gestalten ihr Lebensumfeld selbst. Mhm. Und wenn halt kein Konsum da ist, weil die Leute das nicht wollen, weil sie halt lieber bei irgendwelchen Online-Anbietern bestellen, dann ist es auch eine Entscheidung der Stadtgesellschaft. Natürlich kommen da noch Faktoren wie Demografie, Alterseintritte, das haben wir jetzt auch bei uns teilweise. Dann verschwindet etwas. Aber das heißt ja nicht, dass etwas Neues nicht entstehen kann, wenn sich die Menschen etwas wünschen, sich dafür einsetzen. Das hat man ja immer wieder zum Glück. Das macht halt die Stadt oder die Gesellschaft auch so lebenswert und so besonders, aber jeder Ort ist auch für sich wichtig. Und das ist das, was die Kernaussage, glaube ich, auch daraus ist. Natürlich wünscht man sich als Bürgermeister der Stadt Thalheim so ein bisschen Dresdner Flair manchmal, so dieses Großstädtische. Aber wir haben das halt auf unserer Eigenart auch. Und das macht uns nicht weniger wertvoll, das macht uns nicht weniger glücklich, sondern ganz im Gegenteil, da sind wir auch stolz drauf, dass es da bestimmte Angebote gibt, die es halt in Dresden dafür nicht gibt. Und das ist wichtig. Und das sollte auch unsere Botschaft sein, dass die Menschen vor Ort eigentlich echt viel drauf haben und das denn auch ermöglicht werden soll.
Ja, und da ist ja auch im ländlicheren Raum gibt es ja aber auch Situationen, die miteinander dann Funken schlagen können. Also es gibt jetzt auch zum Beispiel dieses Kreativorte-Projekt, das eben auch Orte im ländlichen Raum nochmal neu auffordert, ihre Alleinstellungsmerkmale herauszustellen, damit Menschen auch von außerhalb kommen, damit sie diese Orte extra wegen vielleicht des einen Räuchermännels besuchen zu können und dann entsteht daraus eine Hotelbuchung im
Darf ich dazu was
sagen? Ja, also,
das ist
ja,
richtig gerne. Toll, weil wir nämlich mit unserer Nachbarkommune Neukirchen-Jahnsdorf haben wir so ein Demokratieprojekt und da haben wir auch gegenseitig Ideen nicht gestohlen, sondern kopiert, das ist glaube ich der positive Begriff, aber wir lernen ja auch voneinander, was dort auch jetzt im Zuge der europäischen Kulturhauptstadt sind wir da auch als Region mit Chemnitz zusammengewachsen und es sind auch viele Ideen überall entstanden, die man einfach auch schön kopieren kann. Wir haben auch Projekte, die jetzt Neukirchen von uns übernimmt, wir haben aus Jahnsdorf ein bisschen was mitgenommen. Und das ist ja gerade im ländlichen Raum ganz besonders, weil Thalheim mit seinen 11 Quadratkilometern ist, glaube ich, kleiner als mancher Ortsteil in Dresden. Und trotzdem entsteht da etwas. Und auch die Ortsgrenze endet ja meistens nicht im Kopf, sondern gibt es ja auch Ideen, die man gemeinsam gestalten kann, so übergreifend. Und das macht es ja auch aus. Und man kennt auch die Läden, auch die Stadt kauft ja bei uns im Ort, also die Stadtverwaltung kauft bei denen die Bücher oder Utensilien, die es halt auch online gäbe, natürlich entsprechend der Haushaltsordnung und der Wirtschaftlichkeitsberechnung und dem Ganzen, was so im sächsischen Gesetz erforderlich ist für uns als öffentliche Behörde. Aber es hilft natürlich auch vor Ort zu fragen, habt ihr das nicht auch im Angebot, bevor ich das auf irgendeinem Online-Plattform als Stadtverwaltung beschaffe? Und meistens sind die Angebote mindestens genauso gut. Das zeigt ja auch was mit Führen durch Vorbild zu tun, wenn auch die eigene Kommune
das
vor
stimmt.
Ort wirkt. Und das macht dann was mit den Leuten. Dann kann man auch mal, wenn man beim 85. Geburtstag ist als Bürgermeister und gratuliert, kauft den Blumenladen eben bei der Kerstin gegenüber und dann sagt man, Mensch, wann warst denn du das letzte Mal einkaufen? Ach nee, es macht alles zu. Und dann sagt man, naja, wann warst du mal Jeans kaufen? Ach ja, stimmt, na, ich laufe mal rüber. So, also alles auch fußläufig erreichbar. Und das ist ja auch immer wieder eine Wiederholung, die der Bürgermeister, die Stadträtinnen und Stadträte haben, auch zu sagen, dass nicht alles schlecht ist. Also eine selbsterfüllende Prophezeiung manchmal.
Das stimmt, ja.
Und
ja.
Das macht es aus. Und dafür braucht es ganz viele aktive Menschen, die man halt auch, denen was ermöglicht machen muss. Und ich kann mich nur gar nicht oft genug wiederholen. Als Bürgermeister ist ja auch meine Aufgabe, die Kommunen in die Lage zu versetzen, finanziell, strukturell, organisatorisch den Menschen vor Ort den Rahmen zu bieten, dass man den auch füllen kann. Und das ist, was uns in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen ist, glaube ich.
Meine Kollegin Rebecca Haugwitz hat sich ein paar Meinungen eingefangen am Telefon, beziehungsweise eine Frage oder Fragen. Los geht's.
Guten Abend erstmal. Genau, ich habe mir das mal ein bisschen zusammenkondensiert, damit wir schnell zur Frage übergehen können. Mhm. Und zwar ist so eine Meinung, die uns da erreicht, dass zum einen alles so viel teurer geworden ist und zum anderen die Menschen seit 2020 nicht mehr ganz so offen wirken und alle sind eher so mit sich beschäftigt und so ein bisschen eigenbrödlerisch geworden. Und unser Hörer wünscht sich, dass die sogenannten Kleinleute bei allen Belebungsversuchen der Innenstadt nicht vergessen werden. Und daraus würde ich mal die Frage so ableiten, wie wir unsere Innenstädte und Dorfkerne so gestalten können, dass jetzt der Konsum nicht mehr so stark im Vordergrund steht. Auch wenn das natürlich wichtig ist für Einzelhändler und Künstler, wäre es ja auch schön, wenn man die Orte auch einfach zum Zusammenkommen gestaltet, ohne dass da jetzt so ein Konsumzwang besteht, wie zum Beispiel bei einem Café. Vielleicht haben Sie ja in der Runde auch Ansätze dazu oder Ideen, wie man das noch bewerkstelligen könnte.
Da würde ich ganz schnell mal an Frau Terheiden übergeben.
Ja, danke sehr, weil ich es juckt mich in den Fingern.
Habe ich schon gesehen.
Genau, das ist ja mein Credo. Also der Punkt, dass der Konsum der steht nicht mehr im Vordergrund von dem Grund, warum die Menschen zusammenkommen. Und dass diese Begegnung, das schafft genau die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und die sorgt auch dafür, dass wir einen Begriff von Sicherheit haben. Also diesen Punkt von, wie fühle ich mich? Bin ich offen dafür, mit anderen Menschen zu begegnen? Traue ich mich, auch in den Dissens mit jemandem zu gehen? Das sind alles Formate, die in der Kulturproduktion und auch im Kulturkonsum, wenn man denn so will, ständig passieren. Und das muss nicht immer die große Oper sein. Das ist der Kneipenchor, das ist der kleine Eckladen, wo die Leute miteinander vielleicht abends plötzlich anfangen zu singen. Und dafür sind Strukturen da, die geschaffen werden können und die aufrechterhalten werden können. Und da, genau an der Stelle, greift dieses Miteinander, gemeinsame Räume teilen und diese Begegnung eben wiederherstellen zu können.
Absolut. Genau so ist es. Wir haben bei uns ein ganz banales Beispiel. Die Menschen hatten auch den Wunsch, sich im Ort ein bisschen mehr zu begegnen, eine etwas ältere Bevölkerungsstruktur. Und da kamen halt Senioren auf uns zu und haben gesagt, wir möchten uns gerne einfach mal hinsetzen. Also ganz banal, wo wir 500 Meter laufen ohne Probleme, kamen, wenn man jetzt mal vielleicht noch Verletzung hat, und haben die älteren Menschen einfach gesagt, wo sie die Bänke hinhaben möchten. Und die haben wir dann als Stadt besorgt und aufgestellt. Und dann trifft man sich dort regelmäßig, ist auch glücklicherweise ab und zu vor einem Laden oder vor einem Café. Und das hat wirklich funktioniert. Und wir haben auch Räume geschaffen, die nicht auf den Konsum ausgelegt sind. Wir haben glücklicherweise einen Unternehmer, der eine kleine Stiftung gegründet hat, die Stiftung Dulm, also Thalheim umgangssprachlich. Und dort ist auch diese Begegnung in einem ehemaligen städtischen Gebäude möglich. Alt, jung, Weiterbildungen werden dort angeboten. Das, was gebraucht wird und auch so ein bisschen selber von den Menschen gespielt wird. Und da geht es auch nicht nur um den Konsum. Zum Glück ist es die schönste Kreuzung in der Stadt. Gegenüber ist ein toller Laden. Dann kann man sozusagen, wenn man sich beim Kaffee gut verstanden hat, auch mal noch ein Geschenk für Weihnachten kaufen. Und das macht das genau aus, dass nicht nur der Einzelhandel den innenstädtischen Bereich oder Dorfgemeinschaft schafft, sondern auch einfach schöne Flächen. Versiegelte Flächen vielleicht ein bisschen zurückbauen, mal einen Baum hin, dass man sich mal in den Schatten setzen kann. Also dafür brauche ich ja als Kommune jetzt auch keinen Hitzeplan, ehrlicherweise, weil ich weiß, dass ich, wenn ich mich unter einen Baum setze, im Schatten sitze. Also das ist ja auch manchmal ein bisschen verrückt, dass man da den Leuten so ein bisschen das nicht unterstellt, selber auf die Idee zu kommen. Und wenn man das ermöglicht und einfach das, was die Menschen sich auch wünschen, und das ist manchmal gar nicht mit viel Geld gemacht, sondern es geht eher um den politischen Willen, wenn man das jetzt mal auf Stadtpolitik bezieht. Aber das haben wir selber entschieden, weil wir es zum Glück konnten. Waren bloß 3.000 Euro die Bänke. Also es war jetzt nicht so viel Geld. Das haben wir als Stadtrat dann entschieden und gemacht. Und damit verbinden sich die Leute.
Genau, und weil aber der politische Wille ja doch oft dann an der finanziellen und wirtschaftlichen Lage hängt, beziehungsweise sich nicht ganz frei davon machen kann, ist es eben so wichtig, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft auch Zahlen produzieren kann. Und dass wir dann eben zum Beispiel sagen können, solche Sachen wie dann über Umwegsrentabilität auch 4,8 Milliarden Bruttowertschöpfung passieren, 24 in ganz Sachsen. Das sind Zahlen, mit denen rechnet immer erstmal niemand. Da denken die Menschen, die Kultur- und Kreativwirtschaft, das sind immer die stellen immer die Anträge und die wollen immer die Fördermittel haben. Und dass das aber ein absoluter Wirtschaftsmotor sein kann, der dann auch rundherum in der Lage sein kann, solche Bänke auch quer zu finanzieren, das ist aus unserer Perspektive immer ein bisschen zu wenig im Blick. Und dass, wenn man an der Stelle eben immer mal ein bisschen auch darauf aufmerksam macht und die Förderung an der Stelle nicht aussetzt, wo Menschen sich begegnen können, dann spart man auf die lange Sicht sehr viel Geld.
Also Herr Rühler, das kann man ja auch alles verzahnen, oder? Mit Kultur, mit Einzelhandel oder andersrum.
Das
eine funktioniert gar nicht ohne das
andere. Letztendlich muss die Stadt einen Lebensraum und vor allen Dingen einen Begegnungsraum für Menschen schaffen. Und was die Menschen dort tun im Detail, das wird sich eigentlich rauskristallisieren, was sie am Ende nutzen. Ja, es müssen aber auf der anderen Seite natürlich auch Angebote gemacht werden. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir haben seit, ich glaube, 30 Jahren in Großenhain ein Weihnachtsmarkt, ja, also für eine Stadt mit 18.000 Einwohnern, der ist 4 Wochen lang geöffnet. Die Stadt Großenhain ist der Ermöglicher, ja. Also die setzen im Prinzip letztendlich den Rahmen, ermöglichen das nicht nur, sondern finanzieren das zum Teil durch den Stadtbauhof, durch Mitarbeiter. Aber es gibt letztendlich, und das sind diejenigen, die dann dafür sorgen, dass der belebt wird. Es gibt dann diese Marktbetreiber, also diese Betreiber, der Imbissbudenbetreiber, der Kunsthandwerker und so weiter, der letztendlich dort dann was umsetzt und der Endkunde zahlt mit seinem Geld letztendlich die Rechnung. Ja? Und das muss attraktiv sein und dann macht er das auch gerne. Und so zieht sich das eigentlich in allen Bereichen durch. Man muss eben auch, und deswegen sage ich eben Stadtimpulsgeber, man muss Impulse setzen. Ja? Man muss natürlich auch mal was wagen, auch auf das Risiko hin, das scheitert. Also ja, das ist richtig. Lebt, das ist das Leben. Ja, wir haben letztes Jahr ein Public Viewing über 4 Wochen auf dem Markt gemacht. Ich habe mich da im Februar oder März habe ich mich hingestellt und zu meinen Kollegen gesagt, lasst uns das machen. Und waren dann lange Gesichter. Nee, das lohnt sich nie und wir machen das nie und das ist zu viel Aufwand. Ich habe mir dann sozusagen Mitstreiter gesucht, Unternehmer, die gesagt haben, wir sehen darin eine Chance, letztendlich Umsatz und auch Profit zu generieren. Das mit dem Profit ist nie geworden, aber es war eine tolle Veranstaltung. Über 4 Wochen haben sich die Menschen mitten in der Stadt auf dem Markt ohne größere Zwischenfälle oder eigentlich keine Zwischenfälle hat es gegeben, fast zu jedem Fußballspiel getroffen, bei dem einen mal mehr, bei dem anderen weniger. Es war also ein Anlass, um sich, ich sage jetzt mal konsumfrei theoretisch, ja, dass die natürlich dort ihr Bier oder ihre Bratwurst gegessen haben, okay, das ist denen freigestellt. Aber es war niemand gezwungen, Eintritt zu bezahlen, das war for free. Aber es muss man klar sagen, die Stadt hat es ermöglicht, die Stadt hat das ein oder andere dazu beigetragen und der Rest ist eigentlich durch Sponsoren finanziert worden. Ja? Also es muss am Ende jemand geben, der es finanziert. Keine öffentliche Fördermittel. Und der nächste Aufschlag ist dann dieses Jahr im Februar gewesen, also kurz nach diesen Großenhainer Sommermärchen, haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und ich habe dann gesagt, im Winter muss was passieren. Wie sieht es mit einer Eislaufbahn aus? Eigentlich wieder genau das Gleiche, unmöglich und so weiter. Aber wir haben es in der Gemeinschaft, wie gesagt, eine Handvoll Unternehmer haben wir es hingekriegt mit Unterstützung der Stadtverwaltung, mit Sponsoren über 4 Wochen eine Kunsteisbahn. Ja, aber es war eine Eisbahn mit, nannte sich dann Großenhainer Winterdorf, mit Eislaufbahn. Und es war einfach ein Anziehungspunkt. Und darüber freue ich mich am meisten. Beide Initiativen haben letztendlich den Weg gefunden, dass eben Unternehmer das übernommen haben und dieses Jahr eben fortführen. Ja, das sind eben dann so, ich sage jetzt mal so kleine Bausteine, die eben zur Belebung einer Innenstadt beitragen. Und dann ist es dort jeden freigestellt, ob er sich nur an die Eislaufbahn stellt, ob er sich Schlittschuhe ausleiht, gegen Entgelt logischerweise, oder sich eine Bratwurst kauft. Er muss es nie machen, aber er kann dort teilnehmen. Ja. Und so ist das so eine Art, ich sage mal, Kristallisationspunkt, wo sich wieder andere Sachen andocken. Und insgesamt der Einzelhandel, um das nochmal klar zu sagen, ja, der hat noch einen relativ hohen Stellenwert. Der Stellenwert wird sicherlich in den Innenstädten abnehmen. Aber um den Menschen letztendlich einen Anlaufpunkt in der Stadt zu bieten, bedarf es unheimlich viel. Ja. Wir reden über Klimaveränderung, da muss ich in den Innenstädten ganz dringend was tun. Mein Vorredner hat es ja angesprochen. Bäume, es muss Beschattung her, es muss vielleicht, ich sage jetzt mal, temporär eine Kühlung her. Wir reden im Prinzip über die Alterspyramide, ja, dass die Innenstädte einfach barrierefreier oder im Prinzip einfach besser zu erreichen sind. Wir reden über Digitalisierung, ja, das ist ein großes Problem. Wir reden über Migration. Und wie gesagt, das sind eben Punkte, also ich rede da immer von diesen Megatrends, diesen 4, die sind einfach nicht mehr wegzukriegen, wie das Internet. Es gibt keinen Schalter. Und wir müssen uns dort letztendlich darauf einstellen, dass wir diesen Ding auch gerecht werden, um letztendlich die Menschen in die Innenstädte weiterhin zu bekommen. Ja, wir wollen keine, also ich halte Amerika für ein tolles Land, aber was die Innenstädte angeht, wenn man sich mal, ich sag mal, auf dem flachen Land dort, da gibt es im Prinzip eine Innenstadt, die ist tagsüber vielleicht nur belebt, aber die ist abends tot. Ja, und solche Städte möchte ich ehrlich gesagt nicht in Deutschland haben, sondern Städte, wo Leben herrscht, ja, wo man sich im Prinzip auch abends in die Innenstadt vielleicht begibt und sagt, lass uns einfach dort mal hingehen, dort passiert schon irgendwas. Ja, nie immer nur das Stadtfest oder der Weihnachtsmarkt, sondern es muss eben auch für alle, die eben dort vor Ort sind, letztendlich, ich bin jemand, der kundenzentriert ist und sagt, der Kunde entscheidet mit seinem Portemonnaie und seinen Füßen, ob im Prinzip dort was passiert oder nie. Und dafür muss ich Angebote schaffen. Und dann muss ich gucken, ob er die letztendlich nutzt und das entsprechend weiterentwickeln oder ob ich muss sagen, es war einfach
Hätte ich noch mal eine Frage zur Bürgerbeteiligung, weil Sie hatten ja gesagt, also man muss die Leute so ein bisschen animieren, das zu nutzen, diese Angebote. Wie ist das eigentlich dann auf der Unternehmerseite? Wie schwer ist es oder wie leicht ist es, Unternehmer dafür zu begeistern, solche Initiativen dann mitzugehen?
Unterschiedlich, ja. Also dort ist es einfach so, Großenhain hat eben einen Quartiers- oder einen Stadtteil- oder City-Manager, der auf wirklich gute Ideen hat, der das gut organisiert, der eigentlich so die Fäden zusammenführt. Wir haben in Großenhain aktiv, das ist halt ein Verbund von Händlern und Gewerbetreibenden, die sich in der Innenstadt sozusagen etabliert haben. Und die versuchen natürlich unheimlich viel und sind, ich sage jetzt mal, extrem engagiert. Aber man muss ganz klar sagen, wenn ich ein professionelles Auftreten haben möchte, dann brauche ich im Prinzip professionelle Strukturen. Damit will ich nicht sagen, dass Großenhain aktiv nie professionell ist, aber es sind alles Menschen, die machen das in Anführungsstrichen nach Feierabend nebenbei, ja, aus dem Quartiersmanager. Und die kann man nie überfordern, ja. Die haben einen Job und machen das nebenbei. Und es braucht wirklich einen professionellen Rahmen, ob es jetzt ein City Manager ist oder wie man das nennt, ob das bei der Stadtverwaltung und so weiter. Und genau dort ist eben auch das Problem der Finanzierbarkeit. Es muss jemand am Ende bezahlen. Entweder die Stadt, da wissen wir ja, wie zurzeit die Haushaltslagen überall aussehen, oder aber über Fördermittel, sieht es wahrscheinlich auch nicht viel besser aus. Und dann sage ich wieder, der Kunde dieses Quartiersmanagers oder City Managers sind die Einzelhändler und die Gewerbetreibenden. Und dann muss eben auch von der Seite aus sozusagen der finanzielle Raum geschafft werden, wenn sie das wollen. Ja, ansonsten können sie es nie erwarten.
Das ist die Entscheidung letztendlich auch der Gremien. Ja. Stadtrat, politische Willensbildung muss sich dann vor Ort finden. Ist es das wert oder eben nicht? Und der Quartiersmanager oder wer auch immer das sein mag, ist bei uns in Dahlheim beispielsweise existent, weil er sich um Anträge, um Veranstaltungsgenehmigungen, um letztendlich auch mal eine Straßensperrung kümmert, diesen ganzen Firlefanz, der bei der überbürdenden Bürokratie in diesem Land ja auch an den Händlerinnen und Händlern nicht vorbeigeht. Die haben dann einfach keinen Bock mehr, sich darum noch zu kümmern. Und da sind wir sozusagen in die Bresche gesprungen und haben so ein bisschen die Arbeit des klassischen Gewerbevereins übernommen und haben gesagt, wir machen das für euch, ihr müsst aber dann aufmachen, ihr müsst eine Bude auf den Fußweg stellen, kriegt ihr von uns genehmigt, gegen schmales Entgelt entsprechend, und dafür müsst ihr dann aber halt dort was verkaufen und ein Musik mal spielen oder ein Angebot machen, also alles. Und wir kümmern uns dafür um Toiletten. Also in so einer Kleinstadt lebt das ja vom Miteinander. Ist nicht so dieses klassische, man stellt bei der Behörde einen Antrag, dann kriegt man irgendwann einen Bescheid und dann kann man das machen, dann muss man noch eine Buslinie umlegen und das weiß ich nicht. Das ist etwas, was auf dem Land und auch bei kleinen Kommunen, ich denke so bis 20.000 Menschen kennt man eigentlich alle, um es mal so zu formulieren, untereinander. Die müssen klar sein, dass ein Vertrauen besteht. Jeder und jeder hat eine Aufgabe. Und man muss sich gegenseitig unterstützen, weil davon lebt man halt in so einer kleinen Kommune, in so einer Gesellschaft. Das ist in Großstädten immer ein bisschen anders. Die haben ganz andere Themen, auch genauso gerechtfertigte. Aber das funktioniert bei uns gut. Und dann haben wir halt auch so Osterschoppeln, so ein grün-weiß-Brunch, so ganz neudeutsch. Da haben wir einfach mal so eine lange Tafel hingestellt und da kam, setzte sich hin. Da ist dann halt eine neue Idee entstanden. Dann gibt es Verkaufsnacht, wo wir halt so ein bisschen lange Öffnungszeiten beschließen im Stadtrat und dann letztendlich auch die Händler mitmachen. Das hat dann so ein bisschen Festivalcharakter schon. Und das sind alle auf der Straße, weil das soll man ja auch nicht verpassen. Und dann gibt es noch tolle Angebote. Dann gibt es so einen lebendigen Adventskalender. Da machen bei uns die Händlerinnen jeder so einen Tag mal auf. Da kann man mal hingehen, kriegt einen Glühwein. Da kann man nebenbei noch gute Angebote erlosen. Also die Händlerinnen und Händler sind schon aktiv. Aber man sollte zumindest als Kommune keine Steine in den Weg legen, besser noch ermöglichen. Und das funktioniert nun mal mit dem Stadtrat oder dem Ortsrat oder wer auch immer, Ortschaftsrat, wer da vor Ort wirken will, am besten. Und das ist das, was es ausmacht, dass nicht die Verwaltung als so klobig und so altbacken und so als Verhinderung wahrgenommen wird. Das ist ja leider in Deutschland so ein bisschen die Bürokratie als Monster, um es mal so zu formulieren. Und das funktioniert vor Ort eigentlich am besten. Und da ein Gesicht, also eine Quartiersmanagerin oder ein Quartiersmanager helfen da einfach ungemein. Weil die übersetzt Amtsdeutsch in Erfolg. Und das ist das, was vor Ort, glaube ich, immer wirken sollte.
Jetzt wollen wir noch eine Sache wissen, Herr Rühle. Nächstes Jahr Public Viewing.
Das Public Viewing geht ebenfalls in die Verlängerung, allerdings mit einem lachenden und weinenden Auge aufgrund der, ich sage jetzt mal, Thematik Stadtfest in Großenhain. Wird das Public Viewing auf die Festwiese ausweichen, also Stadt, so, ja. Stadtrand, peripher. Ich bin dort jetzt nicht mehr involviert, bin ich nicht sehr glücklich, aber ich freue mich trotzdem, dass es passiert. Mir wäre es natürlich lieber gewesen auf dem Marktplatz mit 2000 Leuten in der Spitze, die im Prinzip dann Deutschland sozusagen zujubeln und einfach begeistert sind. Und das ist eben genau das, was wir wollen. Eine Identifikation mit dem Ort, ja, dass man sagt, ich freue mich darüber, es ist toll, in dieser Stadt zu wohnen. Es ist nie immer Sonnenschein, aber ich identifiziere mich mit meinem Heimatort. Und das ist gerade für die kleinen Orte extrem wichtig, diese Zugehörigkeit, das, was uns quasi im stationären Einzelhandel in Zukunft auch bewegen wird. Wie schaffen wir es, den Leuten nicht bloß ein Lächeln ins Gesicht zu bekommen und nicht bloß ein Produkt zu verkaufen, sondern die soziale Komponente, ja, diese Empathie, das Zuhören. Und das kann ich nur in einem Stadtraum schaffen, wo ich mich anlasslos treffen kann.
Das ist ja schon fast ein Schlusswort, aber wir sind lange nicht am Ende. Nein, nein. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz ansprechen, eine Geschichte, die wir vorhin auch schon mal angerissen haben, Thema Verkehr und Parken. Welche Rolle spielt eigentlich die Verkehrspolitik bei der Geschichte Attraktivität von Innenstädten oder Dorfkernen, Herr Dittmann?
Ja, also kostenloses Parken können wir uns in Thalheim erlauben, weil wir einfach so viel Fläche haben, dass man das dann nicht rechtfertigen könnte, an der einen Stelle Parkgebühren zu verlangen. Also ja, hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Was aber halt auch so eine deutschlandweite Aktion ist, gibt es halt, glaube ich, über 800 Kommunen, die das mittlerweile ganz deutschlandweit fordern. Lass doch die Kommunen vor Ort entscheiden, wie beispielsweise Verkehrsführung zu regeln ist. Ob dann der Stadtrat sagt, 30er-Zone oder nicht, das sei doch mal dahingestellt, aber dieses restriktive, dass das immer so von oben aufoktroyiert wird. Dort ist 50, beispielsweise Thalheim hat eine Stadt, eine Staats- und eine Bundesstraße. Direkt am Rathaus, im Dreieck zwischen Schule, Kirche, Rathaus. Dort ist noch der Kiosk und dort ist der Osterbrunnen und die Erntekrone finden dort statt. Und dort brettern mit 50 die LKW vorbei. Und auch die PKW natürlich, wenn dort eine Veranstaltung sind. Und jetzt ist die Frage, würde der Thalheimer Stadtrat überhaupt 50 auf 30 reduzieren wollen? Ist eine kommunalpolitische Entscheidung, die wir aber Stand heute gar nicht fällen dürfen. Haben das mal versucht, dann haben wir einen Antrag ans Landratsamt geschrieben, Ablehnung, Bundesstraße, Staatsstraße, ist nie. So, also es gibt ganz besondere Voraussetzungen, die sind leider nach Gesetz nicht gegeben. Ich will jetzt ja keine Republik Thalheim haben, so ist es nicht zu verstehen, bitte, ne? Sondern ich möchte einfach verdeutlichen, und das ist so ein ganz klassisches Beispiel, gebt doch den Menschen zumindest in den Bereichen, wo sie ihr eigenes Umfeld gestalten, die Möglichkeit darüber zu befinden. Wenn der Stadtrat dann sagt, nein, 50 ist uns wichtiger, damit die Autos schnell durch sind und weg sind, dann hat es ja auch was mit Selbstverwirklichung zu tun. Dann hat man das Gefühl, etwas gestalten zu können, was vor Ort wirkt. Jetzt ist es so, ich schicke einen Antrag an den Bürgermeister. Bürgermeister schickt einen Antrag irgendwo hin, da wird abgelehnt. Erfahrung? Negativ. Wirksamkeit? Null. So, und wie soll ich denn da den Menschen noch erklären, dass sie vor Ort noch mitmachen können? Wenn sie das, was sie tatsächlich alltäglich betrifft, nicht ändern können. Das, was legal und alles so weiter, alles klar. Ne? Also ist jetzt keine Republik da allein, wie gesagt. Aber das ist etwas, was uns echt stresst vor Ort. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Menschen immer das Gefühl haben, es bringt nichts, die da oben hören uns nicht, was macht denn das, was soll ich denn überhaupt mitmachen, es ändert ja eh nichts, man hört nichts, den kleinen Mann hört man nicht. Und das ist das Einzige, was ich in den letzten Jahren, und ich mache das jetzt schon über 12 Jahre, dieses Amt, erfahren habe, die Menschen wollen vor Ort wirken, die wollen sich ganz selten in die große Politik einmischen, die wollen im Grunde ganz, ganz banal gesagt in Ruhe gelassen werden, in die Schule gehen mit den Kindern, die wollen in den Verein gehen, die wollen einkaufen gehen können, die wollen ein ganz ruhiges, entspanntes Leben haben und immer mal eine Aktivität wandern oder irgendeine andere Sportart oder Kultureinrichtung besuchen. Und das kann man am besten vor Ort gestalten. Das kann man nicht zentral in Dresden für den ganzen Freistaat regeln. Das ist schlichtweg unmöglich, denn dort sind ganz andere Aufgaben zu erfüllen. Und deshalb wirklich der Appell, gebt den Quartiersmanagerinnen, den Kulturschaffenden, den Händlerinnen einfach eine Möglichkeit, ein Stück weit gemeinsam vor Ort zu wirken. Dann beispielsweise beim Verkehr, klappt das auch.
Denkt die Kreativwirtschaft auch mit in diese Richtung Verkehrspolitik? Oder sagen Sie, naja, in der Großstadt kommt schon jeder von A nach B irgendwie?
Ja, also wir denken das unbedingt mit, gerade also in Richtung ÖPNV und Fahrradwegausbau. Das ist natürlich nochmal so ein bisschen so eine andere Infrastruktur, mit der wir hier arbeiten können. Aber auch hier würde ja jetzt gerade wieder massiv gespart und an vielen Stellen eben auch drohten eben Ausverkäufe. Und da merken wir schon, das ist natürlich total miteinander verzahnt. Und so eine Großstadt ist ja auch nicht alleine eine Großstadt, sondern die lebt ja auch davon, dass Menschen zum Beispiel aus Thalheim mal vorbeikommen und mal die Stadt besuchen. Und das müssen sie auch tun können, wenn sie dann eben nicht sich überlegen müssen, wo parke ich denn jetzt dieses Auto, sondern dieser öffentliche Personennahverkehr, der muss eben auch größerflächig gedacht werden können und auch genutzt werden können. Und ich glaube, dass da an der Stelle ganz, ganz viele Verzahnungsmöglichkeiten eben auch nochmal sind zwischen Stadt und Land.
ÖPNV im Land, ganz wichtig. Sonst fühlt man sich so abgehängt im wahrsten Sinne und das ist nicht gut. Ja.
Jetzt wollen wir gerne nochmal unsere Studiogäste heute Abend hier mit ihren Projekten, mit ihrer Arbeit ein bisschen näher vorstellen. Fangen wir an mit Henrike Terheiden vom Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir gestalten Dresden. Da steht auf der Internetseite, ohne Kreative wäre Dresden nur eine Wiese an einem Fluss. Mhm. Frau Terheiden, was bedeutet das jetzt für die Gegenwart? Also Vergangenheit, sozusagen die Erfolge der Vergangenheit reichen einfach nicht mehr aus.
Das reicht auch in die Zukunft hinein, dieser Satz. Wir können auch ziemlich viel abwickeln und werden dann wieder nur eine Wiese an einem Fluss. Also da müssen wir gerade ganz genau hinschauen, an welcher Stelle gekürzt wird und dass eben die Kürzungen gerade im Kulturbetrieb, die jetzt gerade wieder drohen, also auch für die freie Szene sind eklatante Kürzungen wieder neu angesetzt, obwohl wir durchaus ja dachten, dass wir das dieses Jahr vom Tisch haben. Das sind Dinge, die da passieren, die auch langfristig Strukturen wieder abbauen. Mhm. Und das ist ein großes Thema vom Branchenverband, dass wir sagen, wir müssen Strukturen erhalten und wir müssen das, was uns alle miteinander verbindet, was für Offenheit und Diskurs sorgt, das müssen wir erhalten. Und dafür gibt es ganz, ganz viele fantastische Perspektiven in Dresden, die wir mit unseren Mitgliedern bündeln und die wir zusammenführen und sichtbar machen. Und eben auch darüber hinaus in unterschiedlichen Projekten, um eben zu verhindern, dass Dresden wieder nur eine Wiese in einem Fluss wird, auch wenn ich Wiesen an Flüssen natürlich sehr schön finde. Aber
laut Musikvideos gucken ist so ein Projekt, das ich auch gefunden habe auf Ihrer Webseite. Ja. Was ist das eigentlich und was passiert da?
Das machen wir morgen. Machen wir zum vierten Mal. Laut Musikvideos gucken ist ein Format für KünstlerInnen, Filmschaffende, aber eben auch Menschen drumherum, die in dem Film arbeiten, aus Sachsen, die Musikvideos produzieren. Mhm. Und wir treffen uns in der Chemiefabrik und schauen uns mit voller Lautstärke Musikvideos an, die von einer Jury ausgewählt wurden, um dann eben auch Preise dafür zu vergeben. Und das ist eben auch ein Teil der wichtigen Aufgabe von so einem Branchenverband für Sichtbarkeit zu sorgen. Einmal der Menschen, die eben solche Arbeit machen, auch in den unterschiedlichsten Genres, in den unterschiedlichen Teilbranchen. Wir haben ja 12 Teilbranchen in der Kultur- und Kreativwirtschaft und die Filmwirtschaft und die Musikwirtschaft und eben auch teilweise die bildende Kunst verschränken sich an der Stelle in diesem Projekt ganz, ganz wunderbar. Und sowas versuchen wir eben immer wieder auch neu umzusetzen, Projekte ins Leben zu rufen, die genau das eben schaffen, diese Teilbranchen zu vernetzen.
Da kann auch jeder hinkommen.
Ja, da kann jeder hinkommen, aber die Ticketmenge ist natürlich ein bisschen begrenzt, also muss man schon jetzt ein kleines bisschen schnell sein.
Oh Gott, wenn das morgen schon ist?
Mhm.
Ah, aber es ist noch
nicht
ausverkauft.
Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ah, okay, gut. Welche aktuellen Projekte laufen noch?
Wir haben jetzt gerade die großen Projekte, die über den Bund finanziert wurden und eben auch eine Landesfinanzierung haben wir jetzt dieses Jahr abgeschlossen. Mhm. Einmal eben dieses schon besprochene ZIZ, zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Projekt, das über 2 Jahre lief. Und ein Projekt, das hieß, wir arbeiten viel mit Abkürzungen, CIMIS, also Cross Innovation Made in Saxony, in dem wir Kreativschaffende mit Menschen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammengebracht haben, um Probleme zu lösen. Ganz handfest zu sagen, im Bereich Digitalisierung für dein Unternehmen, was brauchst du gerade? Brauchst du nicht vielleicht mal eine kreative Person, die anfängt, mit dir darüber nachzudenken und dann auch tatsächlich Lösungen findet. Wir haben dann Matches gemacht und haben wirklich fantastische Matches eben umsetzen können und daraus sind wirklich tolle Früchte auch entstanden. Und jetzt sind wir gerade dabei, eben auch nochmal einen größeren Blick auf die Stadt zu werfen, auch zu schauen, wir brauchen neue Zahlen, für Dresden. Wir haben veraltete Zahlen für die Kultur- und Kreativwirtschaft aus dem Jahr 2018. Da schließt eben nicht mal Corona mit ein. Und da müssen wir dringend ran, dass wir schauen, was sind das eigentlich für Zahlen, die sich jetzt mittlerweile abbilden. Dafür ist eben ein Branchenverband auch da. Dann eben auch in Richtung Politik und Verwaltung aussagekräftig zu sein, zu sagen, hier, schaut mal hier hin, hier müssen wir was ändern, hier müssen wir nochmal genauer ran. Und dafür braucht es natürlich dann entsprechend die Zahlen, die eben, für die wir ein Wirtschaftsverband auch sind.
So laut Musikvideos hören zum Beispiel oder auch diese Abkürzungsveranstaltungen, die Sie gerade genannt haben. Wie reagieren da eigentlich die Dresdner drauf?
Sehr unterschiedlich. Also man hat natürlich sehr unterschiedliche Zielpublika. Also laut Musikvideos gucken spricht jetzt andere Menschen an als das CIMIS-Projekt, was wir auch überregional angelegt haben. Aber die Projekte, die wir jetzt auch im Innenstadtring gemacht haben, die sind sehr, sehr gut angenommen worden und haben eben auch unterschiedliche Zielgruppen ganz direkt angesprochen, eben auch die Oma aus dem Quartier in der einen Bespielung, aber auch Kinder in der Nestausstellung in Kooperation mit dem Senckenberg-Museum zum Beispiel. Also da, von daher, da sind wir sehr zielgruppenbreit aufgestellt und die Resonanz war sehr, sehr gut.
Gut, dann machen wir jetzt weiter mit Nico Dietmann. 40 Jahre alt. Seit 2013 Bürgermeister von Thalheim im Erzgebirge, war damals jüngster Bürgermeister in Sachsen, ne?
Ja.
Und 2020 wiedergewählt, treten Sie dann nochmal an in 2 Jahren?
So ist der Plan, und ja.
Wollen dabei bleiben, ja?
Ja, wenn ich darf, ja.
Sie sind auch 2. Vizepräsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und Nationalspieler sind Sie auch noch, ne?
Dann der Bürgermeister,
Fußball-Nationalmannschaft, der Bürgermeister.
Ja, das gibt's auch. Wahnsinn, oder?
Und Alter wird's schlimmer, also. Apropos Fußball, Sie spielen ja nicht nur selbst, Sie sind auch noch Aufsichtsratschef bei Erzgebirge Aue, ne?
Ja.
Bei Tanne Thalheim, da wollten Sie sie nicht, oder wie?
Doch. Also bei Tanne Thalheim bin ich auch aktiv. Das ist mein, Heimatverein. Ja, ja, das ist in so einer kleinen Kommune, da hat man aber mehrere Ehrenämter. Ja, ja,
Man
braucht ja auch in der Freizeit noch ein bisschen.
Was ich jetzt so, Sie haben ja schon viel erzählt so von der Innenstadt und was Sie da alles auf die Beine gestellt haben. Ich wollte jetzt gerne nochmal auf diesen Thermalrave zu sprechen kommen. Es geht ja um das Erzgebirgsbad bei Ihnen in Thalheim.
Das ehemalige, ja.
Das ehemalige, genau. Das Sie ja 2013 als eine der ersten Amtshandlungen mit geschlossen haben oder schließen mussten. Das soll jetzt irgendwie wiederbelebt werden. Warum?
Naja, also das war ja auch eine schmerzliche Entscheidung. Also im Wahlkampf Bad retten, erste Amtshandlung, Bad schließen. Also das war jetzt auch als Bürgermeister unglaublich schlimm und das mit 28 dann. Also das war auch für die Stadtgesellschaft schlimm. Aber die Kommune hat eben entschieden, dass es sich das in dem Moment nicht mehr leisten konnte. Es war einfach zu teuer als Daseinsvorsorge, weil Pflichtaufgaben...
Ging ja vielen so, ne?
Natürlich. Also das, und es kommt ja jetzt wieder, ne? Also das ist ja die Vergangenheit, erholt sich da so ein Stück weit, weil es den Kommunen ja jetzt wieder so schlecht geht oder noch mehr so schlecht geht, was ja auch immer so ein Hilferuf an den Staat ist. Und das hat aber dazu geführt, dass die Kommune vor Ort oder wir uns gemeinschaftlich machen statt meckern, so dieser Slogan steht über allem, haben wir uns dann überlegt, was sind die Prioritäten, womit fangen wir an und so weiter und haben uns so ein Stück weit selber rausgezogen, natürlich mit Unterstützung des Staates, wo wir auch sehr dankbar sind, auch eine gute Wirtschaftslage, muss man dazu sagen, in dieser Zeit. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns so ein bisschen konsolidiert haben, zum Glück, wo wir jetzt auch wieder den Staat so ein bisschen Hilfe rufen und sagen, dass es nicht wieder zerstört wird, indem wir uns verschulden. Und auf jeden Fall haben wir die Philosophie fahren die auch Orte, die da sind, zu nutzen, nachzunutzen. Und waren ja auch ganz aktiv bei der Kulturhauptstadt Europas mit Region, haben ja so auch federführend von Anfang an so ein bisschen mit uns beteiligt, also sehr intensiv mit beteiligt. Und da gab es ja das Begehungen-Festival 2022 als erstes außerhalb von Chemnitz und es hat im Bad stattgefunden. Und daraus sind halt tolle Ideen entstanden, wie man Immobilien, die leer stehen, Lost Place so ein Stück weit immer wieder in den Fokus bringt, um den Menschen das kostengünstig zu ermöglichen. Und da war jetzt eben dieses Thermal, dieser Rave mit dem Betonblühen für die Jugend und für die ältere Generation dann. Und abends mit dem Rave mit der ehemaligen Thalheimerin, der Annegret Fiedler, a.k.a. Peril. Die lebt ja jetzt in den USA, ist ein ganz berühmter DJ. Und die hat gesagt, sie möchte gerne in Thalheim auflegen. Und dann, ich bin da ja sehr offen für sowas, weil ich sie ja auch aus der Schule noch kenne. Und gesagt, getan, und dann haben wir uns mit Chemnitz zusammengetan und haben diese Immobilie zur Verfügung gestellt, auch ohne Kosten, haben sozusagen uns beteiligt an diesem gesamten Kulturprojekt Und das war natürlich gigantisch. Manche waren neugierig, manche waren interessiert an der Musik, manche wollten einfach schimpfen, dass es jetzt ja so verkommen ist. Und wir sind da aber der EU ganz sehr dankbar und dem Bund auch und dem Freistaat natürlich analog, weil wir so Städtebaumittel haben für das gesamte Areal und das jetzt wieder in Betrieb nehmen wollen. Das Außengelände, haben Umkleidekabinen schon reingebaut für den örtlichen Fußballverein, bauen jetzt nächstes Jahr Beachvolleyballfelder im Außenbereich, alles EU gefördert, also auch sehr große Zuweisung immer von der EU, da sind wir auch sehr dankbar. Und das Festival hat dazu geführt, dass andere Metal-Bands beispielsweise, auch Boxkämpfe sind jetzt schon im Thema, die dort gerne rein möchten, Video-Kulturschaffende möchten dort Musikvideos drehen und auch Lost Place-Dokumentation. Und vor allem jetzt kürzlich, letztes Wochenende, war ein großes Geocache-Event mit in dem Objekt. Und das wollen wir halt so lange den Menschen zur Verfügung stellen, nicht nur das Bad, auch andere leerstehende Immobilien im Ort, bis wir das hoffentlich wieder als Daseinsfürsorge, als kleinere ordentliche Schwimmhalle wieder in Betrieb nehmen können, sofern es uns irgendwann irgendwie gelingt. Da gibt es auch viele Abstimmungen mit Firmen, die es nutzen, mit Vereinen. Schulschwimmen ist natürlich so ein ganz wesentliches Thema, Daseinsfürsorge, auch Gesundheitsfürsorge. Und wir wollen also nicht ständig alles abreißen und auf die Wiese neu bauen und riesige Projekte, sondern wir wollen eigentlich das, was da ist, gesund schrumpfen, erhalten und so, wie es für den Ort notwendig ist. Man braucht nicht immer Leuchttürme. Das ist ja auch so ein großes Phänomen in Sachsen, dass man immer so groß denkt. Auch da wieder große Kritik meinerseits. Olympiabewerbung, weiß ich jetzt nicht, ob das in diesen Zeiten tatsächlich etwas ist, was relevant ist. Weil den Orten in Sachsen geht es eigentlich nicht so gut und die bräuchten eigentlich kleine Projekte. Da ist mit wenig Geld viel getan. Ich glaube, die Menschen nutzen schon das, was sie haben und wollen keine Luftschlösser, sondern ganz im Gegenteil. Und ich hoffe sehr, das gelingt uns. Vielleicht kreditfinanziert, vielleicht mit teilweise Fördermitteln aus der Sportmilliarde, das wissen wir nicht, ob da Talein bedacht werden kann, das hoffe ich sehr. Aber wir wollen das, was da ist, nachnutzen, weil alles abreißen, das gab es ja schon mal und wieder alles neu aufbauen, das wollen wir nicht wieder. Ich hoffe, es gelingt.
Und die haben da richtig in diesem Becken und im Saunabereich und so, haben die getanzt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also, ja, ganz einfach,
okay. Gibt es da wieder eine neue Auflage dann?
Ja, auch das, ja.
Nächstes Jahr?
Ja, genau.
Mit
ihrer
Schulkameradin?
Wenn sie aus den USA anreisen möchte, ja, wenn sie Zeit hat, ist ja gar nicht so sehr weltweit, legt sie ja auf. Also wenn sie da Zeit und Lust hat, das wollen wir gerne mit ihr abstimmen und wollen auch anderen da einfach die Möglichkeit geben, das mit zu gestalten. War auch kostenfrei, also das war auch ein wichtiger Punkt in Zusammenarbeit mit der Kulturhauptstadt, dass es ein kostenfreies Angebot ist, um allen das zu ermöglichen. Und das war halt einfach auch toll. Und da hat die Stadt und der Stadtrat haben gesagt, das ist es uns wert, dass wir dieses Objekt zur Verfügung stellen, trotz aller Schmerzen. Ist ja auch für viele sehr hart. Ich habe ja dort auch schwimmen gelernt, ne? Also in dem alten Bad noch schwimmen gelernt. Und in dem neuen war ich dann tatsächlich schwimmen. Und das war dann halt immer nach dem Training unser Ritual, da hinzugehen, am Fußballtraining. Das war hart für alle. Aber die Kommunen und auch die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Stadträte und Ortschaftsräte und Gemeinderäte, die sind auch in der Lage, schmerzliche Entscheidungen auszudiskutieren und vor Ort vielleicht auch mal Fehler zu machen. Das gehört dazu. Und wir können nicht davon ausgehen, dass alles immer fehlerfrei ist. Und Dahlheim ist da so ein ganz klassisches Beispiel mit dem Erlebnisbad, was gigantisch groß war, Aufbruchsstimmung nach der Wende, klar. Aber daraus lernen wir und versuchen es jetzt kleiner so nachzunutzen, dass es für uns erträglich ist, finanziell, Bedarf, auch mit den Nachbarkommunen wollen wir da zusammenarbeiten, dass halt nicht ein Freibad neben dem Freibad aufmacht, weil das ist ja auch nicht sinnvoll, wenn es eine Nachbarkommune schon ein Freibad gibt. Da arbeiten wir zusammen und das gelingt aber immer im bilateralen Austausch mit der Bevölkerung, mit den Leuten vor Ort. Und das ist eine wirklich, als Vizepräsident oder zweiter Vizepräsident des SSG, ist es mir besonders wichtig, die kommunale Selbstverwaltung zu ermöglichen, hochzuhalten. Und das ist so die Kernbotschaft, weil ich erfahrungsgemäß mit den Menschen in Thalheim gelernt habe, dass es echt geil funktioniert, wenn die Gestaltungsmöglichkeiten da sind. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Haben wir ja auch schon Preise gekriegt für dieses Machen statt Meckern. Das ist total banal eigentlich der Spruch, weil es in jedem Ort eigentlich so gemacht wird. Aber es ist halt auch ein einfaches Erfolgsrezept.
Da können wir nahtlos überleiten jetzt zu Ronny Rühle, denn der hat bei sich im Hashtag Machen.
Ne? Machen.
Genau, machen. Genau. Unternehmer aus Großenhain und Meißen. Ich will bloß mal ganz kurz was sagen noch zu Ihnen. Im Jobnetzwerk LinkedIn als Stadtimpulsgeber bezeichnen Sie sich da. Mediator und freier Dozent. Und wie gesagt, Sie haben auch schon gesagt, wer Städte beleben will, muss Anlässe für deren Besuch schaffen. Seit wann machen Sie das mit diesem Einsatz für Innenstädte von kleineren und mittleren Städten?
indirekt eigentlich seit 1991, weil ich da als Einzelhändler gestartet bin und letztendlich sicherlich eigennützig als Einzelhändler ein Geschäft in Großenhain sozusagen eröffnet habe und dadurch sicherlich auch zu einer Belebung beigetragen habe. Aber der Impuls dazu, ich will nicht sagen, die Fronten zu wechseln, weil ich ja nach wie vor ein eigenes Geschäft in Großenhain betreibe und zwei Geschäfte sozusagen als, nenn's jetzt mal, als Franchisegeber betreue. Ich bin immer nah am Kunden dran, ja, also fast tagtäglich. Ich weiß, wie die Kunden ticken. Ich weiß, was die Kunden wünschen. Ich höre ganz genau zu. Es gab 2021 in meinem Leben ein sehr einschneidendes Erlebnis, weniger positiv als negativ. In der Corona-Pandemie hat es mich persönlich getroffen. Also ich bin an Corona erkrankt, aber nie nur erkrankt, sondern ich habe dann, ich sag mal, einen gewissen Leidensweg hingelegt. Ich habe 3 Wochen im künstlichen Koma gelegen. Also habe sozusagen die Segnung der modernen Medizin also vollumfänglich erleben und davon profitieren dürfen mit ECMO. Also da kann sich ja der eine oder andere vielleicht noch vorstellen, was das bedeutet. Bin dann später in Osnabrück wieder aufgewacht. Und danach war eigentlich zumindest gedanklich für mich, körperlich sicherlich auch, vieles war anders. Und ich habe mich dann gefragt, ich war dann Anfang 50 und was ist eigentlich so dein Ziel in deinem Leben, was willst du, was treibt dich eigentlich an? Und ich bin wirklich jemand, für mich sind die Kunden, die Menschen, sind, das ist nie nur mein Geschäft, sondern die sind mir, liegen mir am Herzen. Ja. Und daraus hat sich dann im Prinzip auch die Idee entwickelt, wie willst du eigentlich dein weiteres Arbeits, ich sehe es aber nie als Arbeit an, für mich ist es eine Aufgabe, für mich gibt es kein Rentenalter in dem Sinne, was möchtest du eigentlich den Rest deines aktiven Lebens machen? Und dort hat sich dann für mich eigentlich rauskristallisiert, ich wäre auf alle Fälle die Pfade, die ich eingeschlagen habe, also sprich dem Kunden zu dienen, weiterfolgen, aber dann eigentlich zweigeteilt, dass ich mich meiner Heimatstadt, ja, die von der ich viel bekommen habe, mich weiter widme. Also mein Anspruch ist so definitiv Kleinstädte, Mittelstädte zu entwickeln. Großstädte, das ist nie mein Thema. Ja. Also das würde ich mir auch nie zutrauen, weil ich sehe, wie komplex die Problematiken sind. Aber dass man eben in Kleinstädten, wenn es dort noch ja eine gute Basis gibt, dass man auf dieser Basis aufbauend diese Städte auch weiterentwickeln kann. Also Großenhain, es ist meine Heimatstadt und darauf bin ich auch stolz. Und ich möchte auch gern, dass durch die Dinge oder die Aktionen oder die Impulse, die ich dort setze, dass der eine oder andere dann später auch mal sagt, toll, was sich bei uns entwickelt hat. Ich möchte eben Impulse setzen, die nachhaltig wirken, und da geht es wirklich um den Begriff der Nachhaltigkeit, ja, dass das nie, ich möchte nie Klamauk und ich möchte auch keine Folklore, also Folklore nie im negativen Sinne, das will ich jetzt auch nie irgendwie abwerten, aber es geht nie darum, Folklore aus einer Stadt im Prinzip ein Ort der Volksbelustigung zu machen, sondern dass die Menschen das dort finden, was sie eigentlich möchten, also wonach sie eine Sehnsucht haben. Und ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, ich habe dann vor 1,5 Jahren an der Dualen Hochschule oder damals noch BA Riesa angefangen als Dozent, also freier Dozent, das ist temporär Handelsmanagement, habe dadurch einfach auch so ein bisschen den Kontakt zur Lehre, aber auf der anderen Seite auch zu jungen Leuten, und das gibt mir halt auch viel Kraft und auch viele Impulse, dass ich einfach im Prinzip sehe, Menschen, die jetzt heranwachsen, wie ticken die, was denken die, was haben die für Bedürfnisse, und versuche eben durch diese Ideen einfließen zu lassen, aber auf der anderen Seite den Spannungsbogen auch hin zu älteren Leuten, zu denen ich ja mittlerweile auch zähle, ja, dass die Bedürfnisse anders sind, aber trotzdem muss in der Stadt ein Raum geschaffen werden, wo eben letztendlich zumindest im Kern die Menschen, die Bürger, diejenigen, die dort leben, sich wiederfinden. Ja, und ich, ohne da einen riesen Spagat machen zu wollen, aber auf der einen Seite muss es im Prinzip so sein, ich muss eine relativ große Spange finden, um die zusammenzufügen, aber auf der anderen Seite muss ich eben auch sagen, es gibt bestimmte Dinge, die werde ich in einer kleinen Stadt nie bewerkstelligen können. Dafür gibt es im Prinzip adäquate Angebote, ob in Großstädten, egal wo. Wir müssen im Prinzip letztendlich, jemand, der alles will, der wird im Prinzip alles verlieren. Ne? Mhm. Und
aber eine Frage noch, ja. Wenn jetzt jemand wie zum Beispiel Herr Dittmann oder ein anderer Bürgermeister das jetzt hört, kann sich an Sie wenden und sagen, Herr,
gern,
also, Herr Rühle, ich brauche mal Ihre Expertise
also,
als Impulsgeber.
Ich möchte, das sage ich auch immer meinen Studenten, ich bin ein Allrounder, ja, der 35 Jahre im Einzelhandel unterwegs ist, der natürlich auch einen riesengroßen Erfahrungsschatz hat, aber ich verfüge weder über den Stein des Weisen noch über eine Glaskugel, sondern alles, was wir hier besprechen und wo wir vielleicht Perspektiven öffnen oder wo wir sagen, es könnte eventuell in die Richtung gehen, wir wissen es ehrlich gesagt nie. Aber die Grundlagen für die Zukunft werden im Jetzt gelegt. Und wenn ich jetzt vielleicht auch energisch wie Herr Dittmann, ja, der im Prinzip als auf der einen Seite als kommunaler Vertreter, aber er ist meines Erachtens, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, er ist ein Macher. Ja, und er lässt im Prinzip auch zu und er ermöglicht vor allen Dingen. Und ich denke, dann ist auf der einen Seite die Verwaltung entlastet, weil die kann sich nicht und soll sich auch nicht um jedes Detail kümmern. Aber auf der anderen Seite ergeben sich eben auch Möglichkeiten für Unternehmer, letztendlich sich dort zu etablieren, auszuprobieren und am Ende Geld zu verdienen und natürlich damit Arbeitsplätze zu schaffen, eine lebenswerte Umgebung für die Menschen. Die müssen keine langen Arbeitswege sozusagen zurücklegen, dass die Immobilien im Prinzip in Schuss gehalten werden. Und das vielleicht nur zum Schluss. Mein Ziel ist es, ich möchte bis Ende 2026 eine Stadtgenossenschaft gründen, um eben das sozusagen auf, ich sage jetzt mal, in viele Hände zu legen, auf breite Schultern und letztendlich, dass es eben auch eine Möglichkeit gibt, von vielen, die es möchten, Beteiligten, sich dort zu engagieren und letztendlich im Prinzip die Geschicke in ein professionelles oder in ein professionelles Setting in den Konstrukt zu legen, dass das letztendlich ausfüllt. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich gerne sozusagen jetzt anstoßen möchte. Aber letztendlich hängt es davon ab, finden sich genügend Genossen, finden sich genügend Interessenten, die das im Prinzip dann unterstützen und dann soll es eigentlich vorangehen.
So nach der heutigen Sendung finden die sich garantiert. An dieser Stelle muss ich sagen, es tut mir leid, aber unsere Zeit ist rum. Das waren spannende Geschichten heute Abend. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Mut machen und vielleicht auch Anregungen geben. Vielen Dank an die Gäste hier bei mir und vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Jan Kummer und lade Sie ein zu weiteren Podcast-Angeboten von uns hier von MDR Sachsen. Mensch Nachbar zum Beispiel, das ist unser wirklich außergewöhnlicher Blick mit ganz viel Landeskolorit zu unseren Nachbarn nach Tschechien und nach Polen. Gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD